Der Hilferuf eines Alt-68er Ex-Revoluzers kam in 1222 schon vor. Hilfe, ich werde reaktionär. Von zwei Frauen der Generation X hören Sie heute, wenn auch aus anderen Gründen, denselben Stoßseufzer. Mein Gott, sind wir wirklich so konservativ geworden? Warum Sie sich das fragen, erklärt ein kritisch gemeinter Satz aus dem Buch einer österreichischen linken Feministin. Der lautet: Wer politisch links steht, muss heute das Dogma von der in Vollzeit berufstätigen Frau, dem Mann am Herd und die Betreuung von Kindern und Alten in Krippen und Heimen akzeptieren. Das wollen meine beiden heutigen Gäste nicht mehr. Ihr Buch heißt »Die alles ist möglich, Lüge, wieso Familie und Beruf nicht zu vereinbaren sind«, Pantheon, 17,99 €. Beide Jahrgang 1968, beide verheiratet, beide zwei Söhne, beide studierten unter anderem Politikwissenschaft und beide sind Journalistinnen, eine zum Beispiel beim WDR-Magazin Frau TV. Herzlich willkommen, Susanne Garsowski.
Willkommen.
Und herzlich willkommen, Britta Sembach.
Guten Tag.
Frau Sembach, warum können wir über dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht mehr gelassen reden, wie Sie schreiben?
Weil es genauso ist, wie Sie das eingangs schon gesagt haben, weil es politisch eindeutig belegt ist, wie ein modernes Rollenbild heutzutage auszusehen hat für Frauen. Und da geht es eindeutig um Erwerb, da geht es darum, dass wir alle sehr gut ausgebildet sind. Wir sind die erste Generation von Frauen eigentlich, die so breit eine so gute Ausbildung genossen haben und die auch diesen Anspruch an sich hatten, die auch auszuleben, indem sie gute Berufe ergreifen. Und das ist auch alles wunderbar und absolut richtig so. Nur worauf wir überhaupt nicht vorbereitet waren, was ist, wenn diese Frauen, die mit diesem Anspruch und auch diesem Selbstbewusstsein gestartet sind, dass sie alles erreichen können, was wir wirklich von Kleinkindbeinen an gehört haben, was passiert, wenn diese Frauen Mütter werden? Und darauf hatten wir keine Antwort und darauf waren auch wir persönlich überhaupt nicht vorbereitet, dass das ein Problem werden könnte, weil wir ganz selbstverständlich davon ausgegangen sind, das ist kein Problem mehr.
Frau Garsowski, die Debatte, die Sie mit diesem Buch in Deutschland jetzt entfachen, hat es vor ein paar Jahren schon in Frankreich gegeben. Da haben junge Frauen gesagt, ich werde meinen Kindern das nicht antun. Und dann hat die Feministin Elisabeth Badinter mit ihrem Buch »Der Konflikt, die Frau und die Mutter« auch gleich zurückgeschlagen. Frauen, hat sie nämlich geschrieben, die das so sagten, machten das unschuldige Baby zum stärksten Alliierten der männlichen Herrschaft. Sind also die Feministinnen daran schuld, dass die Debatte so unentspannt ist?
Wir haben ja kein antifeministisches Buch geschrieben. Die Feministinnen der 60er, 70er Jahre haben tatsächlich Dinge errungen, auf die sie stolz sein können und die auch den Weg bereitet haben für unsere Generation, ohne Frage. Mhm. Was diese Feministinnen natürlich nicht im Blick haben konnten und wollten, war die Mutter. Weil die Mutter eine Rolle war, die in den 50er, 60er Jahren tatsächlich gesetzt war. Und um das Frauenbild breiter zu machen, musste man sich ja relativ klar dagegen positionieren. Was schade ist, ist tatsächlich, dass der Feminismus ein bisschen stehen geblieben ist bei diesem Bild. Also bei dieser Abwendung von der Mutter. Und nicht gesehen hat, dass die Errungenschaften da sind und wichtig sind, aber dass man jetzt doch anfangen muss, alle Frauen mit ins Boot zu holen, egal ob sie Kinder haben oder nicht.
Und wird auch immer der eigene Lebenslauf natürlich verteidigt, selbst wenn das selbstverleugnend ist?
Ja, das ist so. Es ist natürlich ein Angriff auf den eigenen Lebensentwurf. Jede Form, darüber zu diskutieren, wie man lebt, stellt natürlich das Leben eines anderen in Frage oder zumindest empfindet man das so. Wir waren selber überrascht, wie stark sich Frauen berührt und angesprochen und angefasst fühlen von dieser Aussage, es ist nicht alles möglich. Das hätten wir nicht erwartet. Und der Grund, warum das Ganze so emotional geführt wird, ist natürlich, dass sie sich, egal in welcher Situation sie sich befinden, sich angegriffen fühlen in ihrem Lebensentwurf.
Die Frauen, die das bis jetzt möglich machen und mit einem wahnsinnigen Einsatz und einen sehr hohen Preis auch vielleicht dafür bezahlen, ich glaube gar nicht, dass sie das als selbstverleugnend verstehen, sondern die erfüllen ja genau dieses Ideal, was wir eben angesprochen haben, das der gut ausgebildeten, berufstätigen Mutter. Und natürlich kommen die als erstes mal dahin zu sagen, warum soll das jetzt plötzlich nicht mehr in Ordnung sein? Und es ist völlig in Ordnung. Was wir sagen ist, es gibt zu viel Anforderungen zur selben Zeit, immer nur auf Frauen. Und eben dieser Blick auf die Männer wird da vergessen. Und was in Frankreich eben auch das Problem ist, ist die Absolutheit, in der diese Debatte geführt wird. Es werden immer nur zwei Pole genannt. Die Hausfrau, in Frankreich ist das ja extrem, die werden ja als Hypermär diffamiert geradezu. Ne? Frauen, die sagen, sie wollen mal ein halbes Jahr bei ihrem Kind bleiben oder ein Jahr. Wir reden ja nicht über eine neue Hausfrauenbewegung in Frankreich. Was uns stört, ist die Absolutheit, das immer nur an den zwei Polen zu sehen. Hier die Hausfrauen, die nur aussteigen, nur Kinder machen, und auf der anderen Seite die Menschen, die Frauen vor allem, die sich nur im Beruf verwirklichen. Und wir sagen, es gibt da sehr, sehr viel dazwischen, und wir können das anders organisieren, dass man von allem genug haben kann.
Wer hat denn das Bild von der vollzeiterwerbstätigen Mutter eigentlich erfunden?
Ja, das ist tatsächlich ja eine Frage. Wir haben das ein bisschen daran festgemacht an dem Beginn des Neoliberalismus Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre.
Sie machen jetzt ein Seminar in Politökonomie, oder?
So ein bisschen, ja. Wir machen das tatsächlich, das ist so. Wir haben uns schon überlegt, sind wir das selber gewesen? Also ist das ein individuelles Problem? Haben wir uns tatsächlich diesen Schuh angezogen? Oder ist uns der Schuh nicht hingehalten worden? Dieser Rolle der berufstätigen Mutter, dieser Rolle der Frau, die alle Pole, die alle Bälle in der Luft halten muss.
Aber darf ich Sie provozieren? Das waren mindestens beide.
Mindestens beide, wir selber und die Politik.
Ja, natürlich. Also zumindest war das ja ein erklärtes und ja auch ein sinnvolles Ziel der Emanzipation von Frauen.
Absolut, keine Frage. Es ist, Sie hatten ja vorhin schon den Feminismus angesprochen. Es ist natürlich ein Wunsch gewesen, gesellschaftliche Teilhabe zu haben. Und deswegen zu sagen, Berufstätigkeit macht diese Teilhabe möglich. Also wäre es schön, wenn viele Frauen berufstätig sind, um den Kosmos aufzumachen. Das haben wir natürlich auch gerne aufgenommen. Aber dieser Feminismus oder diese neue Haltung ist dann in den 80er, 90er Jahren aufgegriffen worden von einer politischen Strömung, die sagt, es ist natürlich auch ganz wichtig, wenn erwachsene Menschen erwerbstätig sind. Dann noch in den 2000er Jahren kam sozusagen noch hinzu, dass man sah, auch der Sozialstaat braucht beide, braucht Männer und Frauen. Ein Sozialstaat, ein Wohlfahrtsstaat, wie wir ihn uns leisten, wie ihn sich viele westliche Länder leisten, ist natürlich nur denkbar mit zwei erwerbstätigen Eltern. Eigentlich können wir uns das Rollenmodell der Mutter nicht mehr leisten.
Dieses neue Rollenbild der erwerbstätigen Mutter ist aus einer rein ökonomischen Perspektive entwickelt worden, aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive, weil die Frauen auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden und die Mütter, weil man erkannt hat, wenn man auf diesem hohen Niveau wirtschaften will, weiterhin, wie wir das getan haben, brauchen wir mehr Arbeitskräfte, die Bevölkerung schrumpfen. Und wer steht zur Verfügung? Frauen und Mütter. Und das Fatale daran ist, dass es verquickt worden ist mit so einem emanzipatorischen Ziel. Ne? Ihr habt es jetzt geschafft und ihr dürft jetzt auch.
Die Emanzipationsfalle, hat Susanne Gaschke mal geschrieben.
Genau, und das ist die Alles-ist-möglich-Lüge. Es ist dieses, lass uns doch mal hingucken, was wird uns da versprochen? Ja, das ist toll, wir glauben das, natürlich. Ja, wir sind bereit, wir sind gut ausgebildet, wir wollen überall mitmischen. Und eben erst auf dem zweiten Blick zu sehen, dass man uns als Menschen, als Familienmenschen, als Mütter, durchaus auch die Väter, dabei vergessen hat und eben das gar nicht thematisiert hat, dass das zu Problemen führt. Es führt einfach zu massiven Problemen in allen Familien, wenn plötzlich beide Elternteile am besten voll erwerbstätig sind, um diesem wirtschaftlichen und auch emanzipatorischen Anspruch zu genügen. Und das ist diese Alles-ist-möglich-Lüge, dieses Thema, was ist denn dann in den Familien los? Was ist denn mit den Kindern? Wie geht's denn denen dabei? Und haben wir darauf gute Antworten? Die Fragen sind gar nicht gestellt worden, geschweige denn Antworten gefunden.
Was hat denn bei Ihnen die Umkehr gewissermaßen ausgelöst?
Der Realitätsschock, tatsächlich eine Familie zu haben, die Lüge, alles ist möglich, ist ja nur so lange machbar und so lange haltbar, solange man nicht selber tatsächlich Familie erlebt und bekommt, wie wir das gemacht haben und erlebt haben. Und dann so peu à peu, eigentlich ist das auch eine Entwicklung über die Jahre, sieht, dass man Dinge vermisst, dass man Menschen vermisst, dass man seine Kinder vermisst, dass man plötzlich spürt, welchen Preis man selber zahlt, der Partner zahlt, die Kinder zahlen. Und dann fragt man sich, ist das jetzt wirklich nur unser Problem? Also sind wir als Familie nicht gut genug organisiert, nicht gut genug aufgestellt? Oder schwingt da mehr mit? Ist das einfach grundsätzlicher? Und je länger wir uns und ich mir persönlich die Frage auch gestellt habe, umso stärker war mir bewusst, das hat nicht nur was damit zu tun, wie ist das Betreuungsangebot und wie sind wir untereinander so aufgestellt, dass wir jede Stunde des Tages abdecken können, sondern wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wie fühlen wir dabei? Und dann war mir schon klar, das ist nicht Konsistenz.
Wie leben Sie jetzt beide?
Frei, auf eine gewisse Art und Weise von Arbeitszwängen befreit. Wir arbeiten beide, aber wir haben sozusagen die Hoheit uns über unsere Arbeitszeiten zurückerobert. Und ich glaube, war ganz wichtig, dass wir vorher in so ein Zeitkorsett gepresst waren. Das ist ja auch eine ganz grundlegende Kritik, dass der Zeitrhythmus der Arbeit unser Leben bestimmt, dass alle gezwungen sind, sich nach diesem Rhythmus zu richten. Und wir haben das einfach umgedreht. Wir haben unseren Job dem Leben angepasst und nicht mehr das Leben dem Job. Und das ist eine ungeheure Freiheit. Wir haben uns selbstständig gemacht. Das ist für uns jetzt ganz gut, ist aber natürlich auch eine Option, die ganz wenig Leute haben. Und das ist das Fatale. Das ist das, wo wir sagen, deshalb haben wir uns jetzt auch die Zeit genommen, weil wir sie hatten, das mal aufzuschreiben und öffentlich zu machen, um eben auch für Menschen vielleicht was zu bewirken, die diese Freiheit nicht haben, zu sagen, ich steige da aus und fange was Neues an. Das ist ja ein Privileg. Und haben gesagt, das muss aber doch auch für alle anderen gehen. Wir müssen doch Arbeitszeit einfach anders denken.
Na, in der Regel ist es doch dann so, dass der Mann das dann auffängt. Also ich meine, Sie sind ja auch nicht alleinerziehend.
In der Regel ist es so, dass der Mann das auffängt, wenn auch nur
mehr arbeitet.
Und nur eine kurze Zeit.
Meistens.
Genau, und mehr arbeitet, absolut. Das ist natürlich etwas, was wir beide am Anfang sehr stark vermieden haben. Ehrlich gesagt hat mein Mann am Anfang ganz viel von mir sozusagen abgefedert, und zwar nicht finanziell, sondern er hat sich Zeit genommen. Also er war derjenige, der die ersten 9 Jahre reduziert hat, zu Hause gearbeitet hat, sich zurückgestellt hat, damit ich mehr machen konnte. Wir haben die Rollen jetzt nicht komplett gewechselt.
Das ist aber interessant. Auch das ist aber offenbar nicht so ein ideales Modell dann.
Nein, das fühlt sich für beide nicht ideal an.
Gut, da reden wir nachher nochmal drüber.
Genau, aber wir haben sozusagen jetzt nicht einfach die Rollen getauscht, sondern wir haben beide überlegt, wie können wir partnerschaftlich Arbeit so organisieren, dass wir beide Zeit für die Familie und beide Zeit für den Beruf haben. Das haben wir tatsächlich geschafft, aus den privilegierten Gründen, die Frau Sembach gerade genannt hat. Aber wir müssen uns überlegen, ob wir nicht vielleicht Strukturen schaffen können, die vielen, vielleicht allen Eltern diese Möglichkeiten schaffen.
Es ist in den Zeitungen, Sie schreiben das ja auch viel, die Rede von Überforderung, erschöpfte Familie, überforderte Mütter, überforderte Frauen, also die jetzt nicht Mütter sind, überforderte Väter und so weiter. Und die eingangs zitierte Österreicherin ist Christine Bauer-Jelinek und coacht weibliche Führungskräfte. Und sie sagt, es kam jetzt zweimal vor, dieses Stichwort, derartige Karrieren haben einen hohen Preis. Nämlich, dass man also kein erfülltes Familienleben haben kann. Und Frage, ist das ein Tabu, dass auf diesen Führungsebenen Frauen sehr einsam sind?
Offensichtlich. Offensichtlich ist das ein Tabu. Wir sagen ja auch, sprecht doch einmal darüber. Entlastet doch alle Frauen, die versuchen, einen ähnlichen Weg einzuschlagen und plötzlich merken, dass es um sie herum immer einsamer und immer stiller wird, entlastet sie doch, indem ihr tatsächlich sagt, das hat einen Preis. Diesen Preis bin ich bewusst eingegangen, weil ich das, was ich mache, wichtig und sinnvoll finde oder weil es mir einfach unglaublichen Spaß macht. Aber es ist nicht beides möglich. Wenn ich diesen Weg einschlage, dann, solange er noch so gegangen werden muss, wie wir ihn offensichtlich alle lange, lange Zeit gegangen sind, aber dieser Weg hat einen Preis.
Beziehungsweise Sie sprechen da ja einen ganz zentralen Punkt an. Wir haben ja auch Zahlen dazu gefunden. Diese Frauen, die diese Karriere machen, sind ja in den meisten Fällen auch kinderlos. Oder es gibt sehr wenige Frauen in Führungspositionen, die kleine Kinder haben. Aber das ist genau das Problem, was Sie da ansprechen, dass wir so von diesen linearen Lebensläufen ausgehen, dass wir ganz klassisch dieses alte Muster haben, ein althergebrachtes Muster. Man macht seine Ausbildung, sein Studium, beginnt eine Karriere und es geht stetig nach oben. Und Frauen zahlen in der Tat einen größeren Preis, weil die sich an einer gewissen Stelle fragen müssen, gründe ich jetzt eine Familie oder mache ich diese Karriere weiter? Und das ist eine individuelle Entscheidung und führt dann zu den entsprechenden Schwierigkeiten, vielleicht auch einsam zu sein. Und wir sagen aber eben, das muss doch überhaupt nicht sein. Stellen wir doch mal eine ganz andere grundsätzliche Frage. Warum muss es stetig und immer im gleichen Abstand so laufen, ein Karriereweg? Das ist ein Karriereweg und ein Karrierekonzept. Das ist ja auch das, wo Coaches dann ansetzen. Was rein an für Männer sozusagen gedachten Karrierewegen orientiert ist. Was in den Blick nimmt, dass Menschen, die einen Beruf haben und Karriere machen wollen, keine anderen Verpflichtungen haben. In Amerika nennt man das den Zero-Drag-Angestellten, jemand, der keinerlei Reibung erzeugt. Und da sagen wir, lasst uns doch die Frage mal ganz anders stellen. Wie können wir damit umgehen, dass Menschen zwischendurch durchaus Reibung erzeugen, durchaus andere Verpflichtungen haben und ihnen trotzdem nicht den Weg abschneiden? Sondern ne, das viel länger entzerren und auf eine andere Schiene setzen.
Was ist denn Doing Gender?
Kurz zusammengefasst, das sind Männer und Frauen, die sozusagen in geschlechtsuntypischen Rollen sind. Männer, die zu Hause den Haushalt machen und dann aber im Sportstudio sich irrsinnig aufblähen oder Extremsportarten.
Und bei Frauen?
Extremsportarten machen müssen, um sich männlich zu fühlen. Und bei Frauen sind das Frauen, die Karriere machen, die vollberufstätig sind, die Kinder haben, oft einen Mann zu Hause, der ihnen den Rücken frei hält, aber trotzdem mit dem schlechten Gewissen rumlaufen, eine schlechte Mutter zu sein. Und dieses schlechte Gewissen versuchen zu beruhigen, indem sie dann, wenn sie mal zu Hause sind, Doing Gender, den Kuchen backen, den Geburtstagskuchen schmücken, eine riesige Plätzchenbackaktion zu Weihnachten machen oder jeden Samstag das Haus auf links krempeln und staubsaugen. Das ist so ein bisschen Doing Gender.
Das Verdienst Ihres Buches ist ja, dass Sie das Thema Emotionen offen ansprechen, auf emotionale Aspekte eingehen, darauf, dass ein Kind bei einer Frau etwas, wie Sie sagen, Unvorstellbares auslöst. Was ist das?
Das ist das, was wir eben vielleicht auch schon beschrieben haben, womit wir gar nicht gerechnet hatten, dass so ein Kind wirklich das Leben komplett auf den Kopf stellt und Gefühle in uns weckt, mit denen wir nicht rechnen können, weil uns da niemand drauf vorbereitet. Und dieses Gefühl der absoluten Unersetzlichkeit und dieses Gefühl, dass nur ich und auch der Vater, dass die Eltern die einzigen Personen sind, die dieses Kind so bedingungslos annehmen.
Und ist das der ehrlichste Teil des Buches?
Fanden Sie den Rest unehrlich?
Nein.
Nein, das ist der emotionalste. Das ist der Teil, der, glaube ich, uns wirklich so aus der Seele geflossen ist. Ja, das ist ein sehr ehrlicher Teil, weil da sprechen Sie was Interessantes an. Wir haben ja an der Stelle geschrieben, wir wollen das sagen dürfen, auch wenn wir uns für emanzipiert halten. Das ist genau dieser Konflikt, den Sie eben angesprochen haben. Wenn man eine moderne, liberale, möglicherweise sogar linke Position hat, darf man das gar nicht sagen. Und in der Tat finde ich das verdienstvoll, dass wir gesagt haben, wir haben ja ein Kapitel genannt, wir müssen über Liebe reden. Das ist ein Kapitel, wo Frauen, die das Buch schon gelesen haben, sagen, ich habe da angefangen zu weinen. Weil wir so gezwungen sind, in diesem System und in diesem Anspruch genau diese Gefühle zu verleugnen.
Hat Sie das beeindruckt, als Christina Schröder, die frühere Familienministerin, gesagt hat, sie habe im Ministeramt viele schöne Momente mit ihrer Tochter verpasst und das tut ihr weh?
Das hat uns eigentlich nur bestätigt. Also das hat uns nicht beeindruckt. Das war uns eigentlich klar. Was wir schön fanden, war, dass sie das irgendwann gesagt hat, aber leider eben nicht als Familienministerin, sondern sie hat es in einem Interview getan.
Da wäre sie auch geprügelt worden, geben wir es zu.
Das ist das Problem. Sie hat es in einem Moment getan, als sie losgelassen hat. Und wir plädieren dafür und deswegen war uns dieses Kapitel tatsächlich auch sehr wichtig. Es ist für uns dann doch mit das wichtigste Kapitel, zu sagen, das muss man tatsächlich sagen dürfen. Und das muss man auch sagen dürfen, wenn man in einer solchen Position ist, wie zum Beispiel Christina Schröder, die sagt, ich mache hier einen Beruf, der ist wichtig, aber ich sage euch, ich verpasse viele schöne Momente und das bedauere ich sehr bei meiner Tochter.
Deshalb rufen Sie auch, lasst uns mit den Powerfrauen in Ruhe.
Deswegen rufen wir uns auch, lasst uns mit den Powerfrauen in Ruhe. Lasst uns mit diesem hochdruckgereinigten, hochglanzpolierten Bild in Frieden. dass man nur gut genug aufgestellt sein muss, nur gut genug organisiert sein muss, nur tough genug sein muss und dann klappt es schon.
Und immer mehr Frauen in der Lebensmitte steigen aus.
Ja, dazu haben wir auch eine Studie, mehrere Zahlen gefunden. Das fanden wir auch sehr überraschend. Aber es ist vielleicht genau Ausdruck dieses grundsätzlichen Problems. Diese Frauen, die es bis schon ein bisschen weiter hochgeschafft haben, haben sich ja komplett diesen männlichen Strukturen angepasst. Wir müssen ja einfach erkennen, dieses ganze Berufs- und Karrierespiel funktioniert immer noch ganz klar nach männlichen Spielregeln. Und die Frauen haben die sehr schnell angenommen. Die sind ja schon sehr weit in ihrer Rollenanpassung. Wir übernehmen ja seit 20 Jahren andere und neue Rollen jenseits der Mütterlichkeit. Und können da gut mitspielen. Und dann gibt es eben offenbar so einen Moment im Leben, wo man sagt, war es das wert? Ist es das wert? Für wen ist das hier wichtig? Für wen bin ich da? Wer braucht mich? Und ist das alles, was ich im Leben erreichen wollte? Und ist das das Richtige? Und da fällt offenbar oft die Entscheidung zu sagen, nein, da muss es noch was anderes geben.
Sie haben, Frau Gasowski, vorhin gesagt, der Beruf hat mir unheimlich Spaß gemacht und da ich denselben habe, kann ich das natürlich auch nachvollziehen. Die Frage ist nur, wenn wir an die Kinder denken, denken wir an das Kindeswohl oder geht es um das Wohl der Mutter? Weil wenn wir nach dem Kindeswohl gingen, dann müssten wir wissen, dass ein frühes in die Krippe stecken von Kindern für Kinder Stress ist. Das hat man festgestellt, weil man den Cortisolspiegel messen kann. Frauen haben sich immer gewundert, warum die so quengelig sind, wenn sie aus der Krippe kommen. Das kommt daher, das kann auch langfristig Schäden verursachen. Also muss man sich fragen, ist das richtig, Kinder so früh in die Krippen zu geben?
Das ist ja das Problem dieser ganzen Betreuungsdebatte, dass man und dass auch wir, also ich auch, nicht gefragt haben, was bedeutet das eigentlich für die Kinder, sondern die Betreuungsdebatte wird immer nur aus ökonomischer Sicht geführt, wie können wir möglichst früh Väter und Mütter wieder zurück an den Arbeitsplatz führen. Also versuchen wir noch frühere Krippenangebote zu machen und noch längere Öffnungszeiten zu garantieren, damit das tatsächlich auch reibungslos funktioniert. Ich selber habe meine Kinder mit jeweils 9 Monaten in die Krippe gebracht, in den Ganztag gebracht und habe natürlich auch gedacht, dass das richtig und gut so ist, habe Situationen erlebt, wie wahrscheinlich jede Mutter und jeder Vater, wo ich sie mir wirklich aus dem Herz reißen musste, weil sie nicht loslassen wollten, weil sie natürlich geweint haben und weil es ihnen nicht gut ging und ich die Tür wirklich mit Mühe und Not der Kindertagesstätte zugedrückt habe und gedacht habe, das wird schon alles gut sein. Manchmal habe ich sogar in lauter Verzweiflung angerufen und gefragt, ob er denn jetzt aufgehört hat zu weinen. Das sind keine schönen Situationen, aber solange man dieser Lüge erliegt, das ist alles möglich, solange denkt man ja auch, dass es muss einfach so sein. Natürlich ist es wichtig, dass ich jetzt zurück an meinen Arbeitsplatz komme, der mir ja auch ausgesprochen viel gibt und ausgesprochen viel Spaß macht. Ich persönlich habe die Betreuung erst sehr spät aus der Sicht meiner Kinder gedacht, als mein damals dann 7-jähriger Sohn immer morgens, der ging damals in die 2. Klasse, das Haus verließ mit der Frage, wer denn heute Nachmittag für ihn zuständig sei. Und er fragte das jeden Tag und ich war nach Monaten irgendwann so ausgehöhlt von dieser Frage, weil ich dachte, ich möchte nicht, dass mein 7-Jähriger denkt, irgendjemand ist für ihn zuständig. Ich möchte, dass er merkt, dass man ihn lieb hat und einfach für ihn da ist. Und so muss man diese Debatte wahrscheinlich wirklich mal ehrlich führen.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Susanne Gasowski und Britta Sembach. Wir reden über ihr Buch Die Alles ist möglich. Lüge, Pantheon, 17,99 €. Niemand will im Ernst zu den alten Zeiten zurück. Aber dennoch gibt es Soziologen, die sagen, das waren eigentlich, sie zitieren das jedenfalls, es waren eigentlich ziemlich gute Zeiten mit ganz klaren Strukturen. Und dann kommen sie, und den Satz bitte ich Sie zu erläutern, zu folgendem Satz. Wir erleben heute am eigenen Leib den unauflösbaren Widerspruch zwischen Moderne und Tradition. Was bedeutet das?
Das ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Dieser Widerspruch zwischen einem modernen Anspruch, eine berufstätige Frau und Mutter sein zu wollen, und einem traditionellen Bild, dass wir auch gute Mütter sein wollen. Ich glaube, dieser Widerspruch ist in allen Frauen und berufstätigen Müttern vorhanden. Und ich glaube, das ist auch ein ganz zentraler Punkt von dem Buch. Man kann diesen Widerspruch nicht auflösen. Man kann den mit keinem Geld der Welt bezahlen oder aus der Welt schaffen. Man kann den mit keiner noch so guten Kinderbetreuung auflösen. Das ist ja genau das. Wir haben eben über Frau Schröder gesprochen. Die hat am Anfang, als sie im Amt ein Kind bekam, gesagt, mein Mann und ich sind in einer sehr guten Position. Wir verdienen beide viel Geld. Wir haben einen guten Job und können uns sehr gute Kinderbetreuung leisten. Und nach 1-2 Jahren hat sie gesagt, oh, es ist ja gar nicht die Betreuung, es ist ja das Gefühl, dass ich nicht da bin, ich als Mutter. Und im Grunde war sie auch ein gutes Beispiel für genau das, was die Soziologen, was sie auch sagen, diese kulturelle Kontradiktion nennen, diesen Widerspruch in einer Zeit. Und die zitierten Soziologen sagen ja auch, das ist genau unsere Phase, wir leben in einer Übergangssituation. Wir haben diese traditionellen Familienbilder, sind immer noch stark in unseren Köpfen. Und der moderne Anspruch ist auch sehr vorherrschend. Und wir haben noch keinen Weg gefunden, wie wir das übereinbringen und in ein Gleichgewicht bringen. Und wir haben ja so ein paar Lösungen gemacht, wie das vielleicht besser gehen könnte, ohne das immer so ideologisch und absolut zu diskutieren.
Sie sagen ja, mit keinem Geld der Welt kann man das auflösen, diesen Konflikt auflösen. Aber die Frage ist doch dann, also gut, man kann natürlich versuchen, irgendwelche Möglichkeiten zu schaffen, können wir noch drüber reden, aber muss sich dann letztlich die Frau entscheiden? Also Geld oder Emotionen?
Nein, das muss sie auf keinen Fall. Sondern wir müssen einen Rahmen schaffen, dass wir verschiedene Lebensphasen im Leben von Eltern ernst nehmen. Und das gilt nicht immer nur für Frauen, sondern wir müssen ernst nehmen, dass es Phasen gibt, in denen wir uns mehr um uns anvertraute Personen kümmern müssen und wollen, dass wir ein Recht darauf haben. Und vor allem, wie Sie das eben auch sagten, die Menschen, die wir ungefragt in die Welt gesetzt haben, ein Recht darauf haben, dass wir uns um sie kümmern. Und wir müssen Phasen schaffen, in denen wir uns auch mehr um den Beruf kümmern. Ich finde ganz fatal an dieser ganzen Geschichte die Absolutheit. Es gibt ein Nebeneinander, es gibt verschiedene Anforderungen im Leben zu verschiedenen Zeiten. Und wir haben überhaupt keine Idee davon, überhaupt kein Konzept, wie wir das den Menschen, Männern wie Frauen ermöglichen, in bestimmten Lebensphasen sich um nicht nur kleine Kinder, auch Eltern, Pflegebedürftige, Menschen, die uns brauchen, zu kümmern und in anderen Phasen den Beruf auch absolut in den Vordergrund zu stellen. Und wir brauchen Übergänge. Wir brauchen ein Konzept dafür, dass diese Übergänge auch gestaltet werden.
Wenn man tatsächlich zulässt, dass entweder Männer oder Frauen oder auch beide sich tatsächlich einschwingen können auf diese verschiedenen Phasen, ohne dafür bestraft zu werden oder dafür einen zu hohen Preis zu zahlen, sondern wenn man sozial, staatlich abgesichert und von Unternehmen akzeptiert, wechselnde Phasen ermöglicht für Männer und Frauen, dann gäbe es mit Sicherheit eine Möglichkeit, eine gewisse Gleichheit darzustellen, die in der Lebensbilanz am Ende des Weges wahrscheinlich besteht, nicht unbedingt und so unterschiedlich aussehen muss.
Reden wir über die Männer, also über die mangelnde Beteiligung der Männer an der Hausarbeit, kann man immer nun noch weiter klagen. Sie machen das ja sehr ironisch. Aber Sie schreiben auch, Stichwort Ehrlichkeit, Männer hätten eben auch ein Vereinbarkeitsproblem. Worin besteht das?
Das besteht aus genau derselben Situation, die wir später auch erlebt haben. Männer haben dieses Vereinbarkeitsproblem schon viel länger, zumindest Männer, die sich um ihre Kinder kümmern wollen. Die haben aber noch viel weniger Möglichkeiten als Frauen, diesem Anspruch vielleicht, den sie selber haben als guter Vater, vielleicht ihre Arbeitszeit zu reduzieren, sich um Kinder zu kümmern, haben sie noch viel weniger Möglichkeiten, die durchzusetzen, weil da sind wir bei der Veränderung der Rollenbilder eben auch noch nicht so weit, dass das für beide gilt. Wir haben die Rollenanforderungen an Frauen stark verändert, die müssen jetzt alles machen, beziehungsweise das geht ja bis dahin, dass Familienarbeit eben gar keine Arbeit mehr ist. Das wird ja gar nicht mehr wahrgenommen, dass das ein Riesenjob ist. Und Männer sind immer noch im Grunde in diesem Rollenbild des Ernährers gefangen. Das ist oft vielleicht gar nicht so selbst gewählt. Wir haben ja so verschiedene Männertypen beschrieben und die meisten Männer, die wir kennen, sind zum Beispiel diese modernisierten Ernährer, wie Wissenschaftler die nennen. Das sind Männer, die sehr gerne für ihre Familien da sind, die Schuhgröße der Kinder kennen und den Namen der Grundschullehrerin und die wirklich nah dran sind an ihren Familien, die aber trotzdem für das Haupteinkommen zum Beispiel zuständig sind. Und viele dieser Sachen sind einfach nicht selbst gewählt. Das hat mit unterschiedlicher Bezahlung und eben einer noch überhaupt nicht vollendeten Gleichberechtigung und gleichen Zugangschancen zu tun. Da sind wir noch gar nicht angekommen.
Also wenn das Rollentauschmodell weder für die Männer attraktiv ist, ja nur für eine Minderheit der Männer und auch nur für 23% der Frauen, dann sind 3/4 der Frauen der Meinung, der Mann gehöre eben in den Beruf und sei der Ernährer und erfüllt damit eben offensichtlich auch die Rollenerwartung der überwiegenden Mehrheit der Frauen.
Diese Rollenerwartungen sind gelernt, die haben wir ganz sicher sogar. Wir haben die Erwartung an den Ernährer, wir haben aber auch immer stärker an uns die Erwartung, beides hinzubekommen. Es ist ja auch relativ leicht, solche Erwartungen erstmal ungefragt anzunehmen, wenn man dann Familie lebt und wenn man dann spürt, unter welchem Druck und welcher Überforderung man als Mutter steht, wenn man uns, sei es auch in Teilzeit, Familie und Beruf leben will. Dann werden tatsächlich der Ruf nach dem Vater, nach dem neuen Vater immer lauter. Das ist ja in unserer Generation ganz faszinierend. Dann ist zwar die Erwartung da, bitte ernähre uns, aber bitte nimm mir auch das Kind und die Hausarbeit so weit ab, dass ich meiner Berufstätigkeit nachgehen kann. Das heißt, da ist die Quadratur des Kreises ja sozusagen noch fast viel stärker. Das müssen wir uns fragen, auch wirklich uns kritisch selber fragen, ob das richtig war. Und müssen schauen, wie können wir denn die Väter ins Boot holen, ohne sozusagen beides von ihnen zu erwarten.
Stichwort Demografie. In den 2020er Jahren wird Deutschland 6,5 Millionen Erwerbstätige weniger haben. Das bedeutet, das kann man weder durch Einwanderung noch durch eine erhöhte Frauenerwerbsquote ersetzen. Das heißt also, die Chancen für Frauen und Männer bei den Arbeitgebern zu sagen, sag mal, welche Chancen gibt er uns denn hier für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steigen? Und das passiert auch in vielen Firmen. Und einige Verantwortliche für das Personal sind schon fast verzweifelt, weil die Männer nicht mehr nach Dienstwagen fragen, sondern danach fragen, wie ist denn das mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Kann ich in bestimmten Lebensphasen mehr, in manchen weniger arbeiten? Wie ist das? Das heißt, wird die demografische Entwicklung uns eine große Entlastung bringen in diesem Bereich?
Ja, wahrscheinlich. Dazu muss man aber auch sagen, dass das tatsächlich so ist in dieser Generation Y, die jetzt ja überall zitiert wird, dieser Generation Y, dass die Männer
und Nachfolgegeneration von
uns, genau, dass die Menschen zwischen 25 und 35 anspruchsvoller sind, auch mit einer anspruchsvolleren Haltung an die Unternehmen gehen und sagen, mir ist mein Leben auch wichtig. Wie kann ich das denn leben, wenn ich hier arbeite? Interessant wird es, denn die meisten dieser Menschen, die in Firmen einsteigen, haben noch gar keine Kinder. Interessant wird es, wenn sie tatsächlich Kinder bekommen. Dann ist die Frage, gibt es da wieder Doing Gender? Also passiert Ihnen möglicherweise das Gleiche wie uns, die ja auch mit ihren Männern zusammen in Unternehmen gleichberechtigt gestartet sind, dann Kinder bekommen haben und plötzlich auch gesehen haben, wie bestimmte Rollenbilder greifen? Also passiert Ihnen das auch? Und interessant ist auch, dass es tatsächlich Unternehmen gibt, die auch immer wieder zitiert werden, aber es sind immer noch viel zu wenig. Und es ist auch so, dass laut Studien 80% der Arbeitnehmer das Gefühl haben, sowas geistert zwar irgendwo in der Wirtschaft rum, ich spüre das aber nicht. Ich habe
weil
nicht
der
das
Druck
Gefühl,
wahrscheinlich noch nicht groß genug ist.
Weil der Druck wahrscheinlich noch nicht groß genug ist. Und da ist es möglich, dass dann natürlich der demografische Wandel diesen Forderungen in die Hände spielt. Das ist wahrscheinlich so.
Und ich finde einen Aspekt noch ganz wichtig. Wenn jedes zweite Mädchen, das nach dem Jahr 2000 geboren ist, 100 Jahre alt werden kann, dann bleibt noch unglaublich viel Zeit nach einer Familienphase. Das heißt also Karrieredenken und all sowas müssen wir neu denken.
Das ist ja genau eine zentrale Schlussfolgerung in unserem Buch, zu der wir gekommen sind. Wir leben schon alle länger und die nächste Generation, wie Sie gerade sagen, noch viel länger. Wir werden sowieso alle viel länger arbeiten müssen und eben auch wollen vielleicht. Wir werden länger fit bleiben. Wir haben einen wahnsinnigen medizinischen Fortschritt, der wirklich Menschen ermöglicht, sehr, sehr lange aktiv zu sein. Und es ist völlig absurd, diese Hauptleistungsphase zwischen Karriere und Familiengründung in ein Zeitfenster von 5 bis 10 Jahren zu pressen, das ist ja das, was uns eben auch gerade das Genick bricht. Es ist so, dass die jungen Frauen sehr genau wissen, dass sie hier große, große Schwierigkeiten haben. Und nach neueren Zahlen entscheiden sich viele gegen Kinder, weil sie sagen, es geht nicht. Und das ist eine absolut fatale Entwicklung, sondern wir müssen sozusagen Rahmen schaffen und deutlich machen, nein, wir müssen das entzerren und nicht wir persönlich, nicht durch Selbstoptimierung, sondern da ist vor allem die Wirtschaft gefragt und auch die Politik. Wir müssen Modelle entwerfen, indem wir ein ganzes Leben betrachten und darin gucken, wann sind welche Anforderungen und niemanden bestrafen, wenn er eine Zeit lang das mehr in den Mittelpunkt legt und an einer anderen Zeit was anderes. Es ist genau das. Wir werden so wahnsinnig alt und wir werden so lange auch leben müssen. Wir brauchen ja auch sinnvolle Aufgaben, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Es gibt sehr viele Zahlen, dass Frauen eben nach dieser Kinderphase viel zu wenig arbeiten und sie wollen wieder mehr. Aber wir bestrafen sie, weil sie sich einmal für was anderes entschieden haben und geben ihnen keinen Weg zurück.
Frau Semba, Frau Gasowski, was empfehlen Sie denn, weil jede Generation ja etwas weitergibt an ihre Kinder, was empfehlen Sie denn ihren Söhnen und in der Bekanntschaft gibt es sicherlich auch Töchter?
Mutig zu seinen Gefühlen zu stehen und mutig zu sein, auch seine Bedürfnisse auszusprechen und nicht zu glauben, dass man in ein bestimmtes Bild passen muss. Weder ein Bild, das einem sozusagen überrollen oder die Gesellschaft aufgestülpt wird, noch ein Bild, das die Wirtschaft oder die Unternehmen einfordern, damit man besonders gut in dieses Unternehmen passt, sondern wirklich bei sich zu bleiben, zu fühlen, welche Bedürfnisse habe ich, welche Bedürfnisse haben die Menschen, um die ich mich gerne kümmern möchte, und auch mutig genug zu sein, zu sagen, ich fordere das ein.
Es ist kein Frauenthema, es ist ein Männer- und Gesellschaftsthema, es ist ein Arbeitsthema und ich glaube eben die einzige Aufforderung kann sein, zu sagen, neu zu denken. Guckt, was man verändern kann, damit man im Gleichgewicht leben kann. Davon sind wir sehr weit entfernt und wir hoffen sehr, dass das der zukünftigen Generation besser geht.
Kinder, Familie ist etwas ganz Wunderbares. Eigentlich können wir unseren Kindern, unseren Söhnen und Töchtern nur sagen, mach das. Es ist ein ganz, ganz tolles Experiment. Es macht größer und es macht weiter. Wenn man den Mut hat, das zu leben, ist das einer der erfüllendsten Dinge, die man tun kann.
Kann ich nur bestätigen. Frau Gasowski, Frau Sembach, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Das war 12.22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute die Journalistinnen Susanne Gasowski und Britta Sembach über ihr Buch »Die alles ist möglich, Lüge, wieso Familie und Beruf nicht zu vereinbaren sind«. Pantheon 17,99 Euro. Nächste Woche die Deutschland-Illusion. Gast ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.